Wir haben eine Botschaft vom Kreuz, eine Botschaft von einem rettenden Herrn, von einem, der auf uns zugeht, der uns nachgeht. Und wenn du das heute noch nicht gehört hast, dann hast du geschlafen. Denn das ist die Botschaft dieses Gottesdienstes. Wir haben einen Gott, der uns zugewandt ist. Und der Glaube an Jesus Christus, die christliche Hoffnung, ist nichts wert, wenn sie den Nöten dieser Welt nichts entgegenzusetzen hast. Jede Ideologie zerbricht irgendwann, aber der Glaube an Jesus Christus bleibt stehen. Geht auf eine christliche Beerdigung und ihr werdet sehen, dass selbst angesichts des Todes die christliche Hoffnung eine Antwort hat, eine Hoffnung hat, die über den Tod hinausgeht. So weit möchte ich heute nicht gehen, aber heute geht es um ein ganz wesentliches Problem unserer heutigen Zeit. Die Einsamkeit, ein Megatrend in unserer Gesellschaft. Etwas, was uns alle irgendwo berührt, vielleicht erlebst du es sogar selbst, aber es gibt Menschen um uns herum, die erleben genau dieses Thema. Und der Prediger geht heute mit uns in dieses Thema hinein. Wir sind immer noch im Kapitel 4, das ist die fünfte Predigt inzwischen aus dem Buch des Predigers. Und wir haben gelernt, der Prediger nimmt kein Blatt vor den Mund. Er konfrontiert uns mit der Realität, wie er sie sieht. Die Einsamkeit. Wir sehen, dass unsere Welt wird eigentlich immer kleiner. Allein die Packungen im Geschäft, die werden ja nicht nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit kleiner, sondern Leute kaufen weniger, weil sie viel mehr alleine leben. Wisst ihr, 2014 über 16 Millionen Single-Haushalte in Deutschland. Und nur 10, also weniger, wesentlich weniger, hatten 3 oder mehr. Das ist Deutschland heute. Über 40% der 65 Menschen und älter leben allein. Das große Thema der Einsamkeit im Alter. Weltweit sehen wir, dass der Individualismus zunimmt. Und je besser ein Mensch wirtschaftlich ist, umso individualistischer wird es mit ihm oft. Die Hauptgründe sind oft die Lebensumstände. Leute sagen, ja, meine Umstände verhindern, dass ich mich halt oft mit Freunden treffe. Ich muss arbeiten, ich muss den zweiten Job machen, um mir mein Leben so schön wie möglich zu machen. Aber hat man keine Zeit für Freunde, die das wirklich schön machen könnten. Es ist so ein Kreislauf, in den wir hineingezogen werden. Und Ärzte wissen, einsame Menschen werden schneller krank, haben weniger körperliche Widerstandskräfte, Stoffwechselstörungen, Gefäßleiden, Bluthochdruck. Alles das wird wahrscheinlicher von seelischen Problemen, Schlafstörungen, Depressionen will ich gar nicht erst reden. Um ein paar Zahlen zu zeigen, Einsamkeit unter Jugendlichen, wo man meint, da ist ja der Anschluss am größten, hier. Das ist jetzt nach Corona-Zahlen. Ja, die 55% klagen über regelmäßig gute Gemeinschaft. Nur 45% sagen von sich, sie haben einen guten Freundeskreis. Also über die Hälfte der Jugendlichen fühlt sich allein. Und die Hälfte ungefähr fühlt sich oft in der Gruppe, in der sie sind, ausgeschlossen, nicht verstanden, nicht angenommen, nicht dabei. Und das ist nicht nur ein Problem da draußen, geht in die Jugendgruppen der Gemeinden, das ist auch ein Problem hier drinnen. Immer mehr Kinder wachsen in Scheidungshaushalten auf, in Singlehaushalten und ein sich durchsetzender, permissiver, also nachlässiger Erziehungsstil, mach schon, du weißt am besten, gefördert durch irgendwelche Ideologien, produziert Selbstverliebte und Menschen, die es nicht gelernt haben, Kompromisse für sich selbst einzugehen, um eine gute soziale Beziehung mit jemand anders zu haben. Ich beschreibe eine Realität, die wir um uns sehen. Genau das macht der Prediger auch. Der Prediger macht in seinem Buch Folgendes, Kapitel 12, Vers 10. Der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Das mit den wohlgefälligen Worten, die müssen wir ein bisschen suchen, wenn wir den Prediger lesen. Die Aufrichtigkeit, die konfrontiert uns direkt. Also er möchte die Realität ungeschönt und so darstellen, wie er sie sieht. Und sein Fazit ist, und das haben wir mehrmals gezählt, der Mensch ist unter der Sonne in einer Krise. Warum unter der Sonne? Er schaut in die Welt hinein und beschreibt die Welt so, wie er die meisten Menschen leben sieht. Die meisten Menschen leben so, als gäbe es Gott nicht. Als spiele Gott für sie keine Rolle. Oder wenn ja, dann eine untergeordnete Rolle. Sie selbst sind Meister ihres Geschickes und das nennt ihr das Leben unter der Sonne. Da gibt es nichts, was man nicht sehen kann. Also alles, was über der Sonne ist, spielt keine Rolle für mich. Und dann sagt er, unter der Sonne sind wir in einer Krise. Erstens macht nichts Sinn, nichts erfüllt und wir sind machtlos, was dagegen zu tun. Und scheinbar macht Gott auch nicht so, wie wir wollen, um uns da irgendwie rauszuhelfen. Und in dieser Krise steckt der Mensch und dann geht er auf verschiedene Beispiele ein und Lebenssituationen, die er anschaut. Was macht er? Er macht eine Forschungsreise. Die ganze Prediger ist ein Forschungsbericht. Werden wir immer wieder diese Worte treffen, und ich schaute und ich sah. und ich schaute und ich sah. Das bedeutet, das ist empirische Forschung. Und dann sagt er, und ich besann mich und redete zu mir. Dann denkt er über seine Ergebnisse nach. Und so ist unser Text heute auch. Er beginnt genau mit diesen Worten. Ich möchte ihn vorlesen. Prediger 4, die Verse 7 bis 12. Und ich wandte mich und sah, also Forschung. Ich wandte mich und sah unter der Sonne Nichtigkeit. Doppelpunkt. Was hat er gesehen? Da ist einer allein und kein zweiter bei ihm. Auch hat er weder Sohn noch Bruder und für all seine Mühen gibt es kein Ende, auch werden seine Augen am Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich also und lass meine Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Und wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, wenn er fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Den letzten Text, den hören wir manchmal auf Hochzeiten, nicht wahr? Eine dreifache Schnur. Ich möchte in drei Schritten hier durchgehen. Ich möchte zuerst mal die Sehnsucht des Menschen beschreiben nach Gemeinschaft. Warum ist Einsamkeit überhaupt ein Problem? Und dann wollen wir daran schauen, was dazu geführt hat, dass wir Einsamkeit erleben und wie wir unter der Sonne nach Lösungen suchen aus dem Text heraus. Und zuletzt wollen wir auf Jesus schauen, der das Ende unserer Einsamkeit ist. Er ist der Trost Gottes, die Sehnsucht des Menschen. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. So hat Gott uns und dich und mich gewollt. Die Menschen, man sagt in der Psychologie, wir sind ein Zoon Politico, ein Gesellschaftstier, ein Gemeinschaftstier. Mir gefällt das Wort Tier nicht so sehr, aber das Gemeinschaft stimmt. 80% unserer Wachzeit verbringen wir mit anderen Menschen in der Regel. Also wir sind für die Gemeinschaft da. Die meisten Menschen sowieso sind lieber in Gemeinschaft als allein. Der Mensch allein ist klein und schwach. Aber wenn er sich zusammentut, kann er zum Mond fliegen. Und genau das ist ja die Stärke des Menschen. Deswegen hat Gott den Menschen von Anfang an zu zweit geschaffen und gesagt, gemeinsam sollt ihr bewahren, herrschen, kultivieren. Das ist kein Job, der alleine geht. Wir sind gemeinsam geschaffen. Wir haben hier gelesen, zwei sind besser als der Einzelne. Sie haben einen guten Lohn für die Mühe. Man hat ein größeres Ergebnis. In der Wirtschaft spricht man vom Synergieeffekt eines Teams. Zusammen macht man mehr, als jeder Einzelne es kann. Sie sagen, sie richten sich gegenseitig auf, wenn einer hinfällt. Das ist eine Stärke. Das ist, wenn du alleine bist, wir verstehen das Bild, nicht wahr? Wie oft liegst du alleine rum? Wir wärmen sich gegenseitig in der Kälte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal draußen geschlafen habt und dann das Spooning brauchtet. Ich hoffe, ich werde nie in eine Situation kommen, wo ich das mit jemand anderem machen muss, als mit der Menschen, denen ich verheiratet bin. Und sie widerstehen Anfeindungen. Hier steht es. Ja, wenn man zu zweit ist, Bild für Gemeinschaft. Angriffe kann man abwehren, wenn man zu zweit ist. Aber diese Gemeinschaft, für die wir geschaffen worden sind, diese Gemeinschaft, die wir sehnsüchtig haben, die ist zerbrochen. Die ist zerbrochen. Im Kapitel 7, 28, ich will erst mal aus 1. Mose 3, Vers 10 lesen. Da lesen wir nämlich daran, woran das zerbrochen ist. Der Mensch lebte in der Gemeinschaft und das Erste, was nicht gut war in der Schöpfung, war, dass er alleine ist. Nicht wahr? Lesen wir. Da ist noch keine Sünde da, da ist noch kein Tod da, da ist schon etwas nicht gut. Und das ist die Einsamkeit. Deswegen macht Gott dem Menschen ein Gegenüber. Und dann sollten sie in Gemeinschaft mit Gott sein und sie haben diese Gemeinschaft verlassen. Und das war der Ursprung für die Einsamkeit. Da sagte er, ich hörte eine Stimme und gart und fürchtete mich, weil ich nackt bin und versteckte mich. Das ist Adam, kurz nach der Sünde. Wo ist er? Versteckt sich, voller Scham, sogar vor seiner eigenen Frau. Was ist da nicht zerbrochen? König Salomo kannte selbst diese Einsamkeit und die Sehnsucht nach Verbindung. Wenn wir genau lesen, was er uns hinterlassen hat, was er geschrieben hat, der Mensch, der Mann, der so viel um sich hatte, war doch sehr einsam. Siehe, dies fand ich, spricht er in Kapitel 7, indem ich eins zum anderen fügte und ein richtiges Urteil zu finden. Und jetzt das traurige Fazit seines Lebens. Was meine Seele fortwährend suchte und ich nicht fand. Einen Mann fand ich aus 1000, einen Freund. Aber eine Frau unter all diesen fand ich nicht. Einsamkeit. Er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und sagt, aber eine Frau fand ich nicht. Was hat ihm gefehlt? Er hatte Nähe, aber er war einsam. Wir sehen das in den Sprichwörtern sehr viel, auch die kommen ja von Salomo hauptsächlich, über diese Freundschaft geschrieben wird, wo er das zum Ausdruck bringt. Er sagt, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder wird er für die Not geboren. Und sagt, es ist so wertvoll, wenn wir das haben, aber ich sehne mich danach, ich habe das nicht. Und vielleicht ist es genau das, was du auch empfindest. Diesen Freund hätte ich gern. Diese Einsamkeit unter der Sonne, diese Einsamkeit, die die Menschen erleben, das finde ich auch in unserer Kunst wieder. Die große Künstlerin Celine Dion hat dieses Lied gesungen, All by Myself, ganz allein. Als ich noch jung war, brauchte ich niemand. Und die Liebe war nur ein Spiel. Das ist vorbei. Jetzt lebe ich allein und denke an die Freunde von früher zurück. Und wenn ich sie anrufe, ist niemand zu Hause. Ganz allein mit mir selbst will ich nicht länger sein. Ganz allein mit mir selbst will ich nicht länger leben. Ein Schrei einer einsamen Seele. Und sie sang dieses Lied noch, während sie verheiratet war, und dann starb ihr Ehemann. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und sie, professionelle Sängerin, steht auf der Bühne der großen Welt, singt dieses Lied und kann nicht weitersingen, weil es echt war. Weil das nicht nur ein Lied ist. Und das ist die Realität unter der Sonne. Und die Menschen fühlen das. Und er hat dieses Thema der Einsamkeit auf seiner Studienreise sehr genau angeschaut. Und er sagt in Kapitel 7, 29, was der Mensch versucht, um mit dieser Einsamkeit umzugehen. Vielleicht findest du dich dem einen oder anderen wieder, was du versuchst, um mit dieser Einsamkeit in deinem Leben umzugehen. Allein siehe, das habe ich gefunden, Kapitel 7, 29. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, sie aber suchten viele Künste. Gott hat den Menschen so gemacht, dass es funktionieren kann, aber der Mensch macht es auf seine eigene Art. Künste, künstlich, nicht so, wie Gott gemacht hat. Seine eigenen Ideen, menschliche Erfindungen, eigene Lösungen. Was sind die Lösungen des Menschen unter der Sonne? Wir haben ein paar davon gelesen. Ich möchte noch mal kurz die Aufmerksamkeit auf Verse 7 und 8 aus Kohelet 4 oder Prediger 4 lenken. Und ich wandte und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da ist einer allein und kein zweiter bei ihm. Einsamkeit. Auch hat er weder Sohn noch Brüder. Und jetzt hier, für sein Mühen gibt es kein Ende, auch werden seine Augen am Reichtum nicht satt. Und für wen mühe ich mich und lasse also meine Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Im Predigerbuch beschreibt der Prediger drei menschliche Künste, wie der Mensch versucht hat, mit Einsamkeit umzugehen. Und wie er damit ins Leere geht. Das erste ist die Ablenkung. Das zweite ist der Ersatz. Das dritte ist der Kompromiss. Ablenkung, Ersatz und Kompromiss. Ich möchte das kurz vorstellen. Die Ablenkung durch Beschäftigung, so beschreibt er sie hier. Der eine ist allein, ja, und seine Mühen haben kein Ende. Ja, und es ist keiner bei ihm. Also er beschäftigt sich, er stürzt sich in seinen Job, in seine Arbeit. Und wenn man die Statistik anschaut, jetzt vor kurzem gab es diese Befragung, ich habe es eingangs erwähnt, Lebensumstände sind der Grund Nummer eins, warum Leute einsam sind. Und das ist häufig der Job, das ist häufig die Beschäftigung. Man lenkt sich mit allem Möglichen ab und da verhindert man, dass man Zeit und Energie hat für das, was wirklich zählt. Und man denkt, man ist ja unter Leuten, man denkt, man ist ja gebraucht, man ist ja im Job, man hat ja irgendwie etwas angeschlossen an irgendjemanden, Verbindung zu irgendjemanden. Aber diese Verbindung ist nicht persönlich, ist nicht echt, sie hält nicht. Es ist nicht ein Freund, der lebt wie ein Bruder in der Not. Es ist einfach nur ein Job, Beschäftigung. Eine der großen Sackgassen, wie man versucht, mit Einsamkeit umzugehen. Und doch so verständlich. Vor allem, wenn man gut in etwas ist. Aber für dieses Mühen gibt es kein Ende. Und am Ende schaut man zurück und sagt, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Was blieb übrig? Das zweite ist der Ersatz. Man versucht es zu kompensieren. Der Ersatz zum Beispiel hier im Reichtum. Auch werden seine Augen am Reichtum nicht satt. Dieses Thema kam schon immer wieder mal hoch, ja, im ersten und im zweiten, in der dritten Predigt. Dieser Reichtum, dieses, wenn ich doch eigentlich alles habe, dann geht's mir ja gut, dann kann ich vielleicht das mit der Einsamkeit vergessen. Aber sie macht nicht satt. Und das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, dass Reichtum nicht satt macht. Vielleicht auch nicht du. Vielleicht hast du diese Illusion noch, dass irgendwie das nächste haben müssen etwas in deinem Leben verbessert. Lass es von jemandem sagen, der Reichtümer hat, dass er Silber wie Stein behandeln konnte. Salomo sagt das. Reichtum macht dich nicht satt. Auch das ist nicht sich ein übles Geschäft. Denn er sammelte sich Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte ihm Sänger und Sängerinnen. Wir haben den Text schon vor kurzem gelesen. Aber auch das ist kein Gewinn unter Sonne. Der letzte ist das Tragischste von allen. Es ist nicht nur, dass wir versuchen, uns abzulenken, dass wir irgendwie einen Ersatz versuchen zu schaffen. Das Dritte ist tragisch, weil es persönlich wird, weil es Verletzungen schafft, weil das große Konsequenzen hat. Und das ist der Kompromiss. Menschen sind bereit, sich selbst aufzugeben, was ihnen eigentlich wert und richtig ist, aufzugeben, sogar ihren Glauben an Jesus Christus aufzugeben, für die Hoffnung auf Liebe, auf Verbindung. Und das habe ich in meiner seelsorgerlichen Arbeit immer und immer wieder gesehen. Das ist wie so ein Schalter, der im Kopf umgelegt wird. Und auf einmal verlässt man Wahrheit, verlässt man Überzeugungen aus Sehnsucht nach Verbindung. Aber der Prediger sagt, das ist eine falsche Liebe. Sie gründet auf falschem Fundament. Auch darin ist es nicht zu finden. Das verspricht so viel und hält so wenig. Deswegen ist es so tragisch, diese falsche Liebe, der Kompromiss. Und bitterer als den Tod fand ich die Frau, die Netzen gleich ist und deren Herz Fangstringe, deren Hände Fesseln sind. Wer vor Gott angenehm ist, wird ihr entrinnen. Der Sünder aber wird durch sie gefangen. Was ist das für ein Liebesbrief über eine Frau? Jetzt ist nicht die Frau schuld, sondern der Mensch, der sich auf sie einlässt. Es ist nicht die Frau verkehrt. Die hat vor Gott ihre Verantwortung, aber der Mann, der sich darauf einlässt. Er suchte nach einer wahren Verbindung. Wir haben davon gelesen, er fand sie nicht. Und bei allen Versuchen, vom Willen von Gottes abzuweichen, die ein Mensch im Leben hat, war Salomo vor allem durch die Beziehungen zu Frauen am meisten abgelenkt. Und sie wurden für ihn zum Fall. Er suchte nach wahrer Verbindung und fand sie nicht und ließ sich immer und immer wieder auf falsche Liebe ein. Dieser Kompromiss in seinem Leben führte zu so viel Not für ihn und für sein Volk. Fangstricke, Netze, Fesseln. Ich weiß nicht, ob das zu dir spricht. Lass dich warnen. Was sind denn Kennzeichen von falscher Liebe? Nur ganz kurz. Das ist ein Lieben, das auf Nehmen basiert, nicht auf Geben. Ich liebe dich für mich. Das heißt, ich liebe dich, weil ich etwas davon habe. Die Bibel nennt das eine falsche Liebe. Zweites Merkmal ist ein Verstecken, statt ehrlich zu sein. Ich tue alles, damit du mich liebst. Wahre Liebe liebt dich so, wie du bist. So, wie du bist. Als ich noch Feind war, hast du gekämpft um mich. Das ist wahre Liebe Jesu. Aber ich tue alles, damit du mich liebst. Das ist falsche Liebe. Und ein drittes Merkmal neben dem Nehmen statt Geben und dem Verstecken vor dem anderen ist der Reiz des Verbotenen. Und wir haben Gott sei Dank ein Gewissen. Und wenn die Beziehung anfängt, deshalb spannend zu sein, weil sie eigentlich verboten ist, dann sollten alle Warnglocken läuten. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. So beschreibt der Salomo diese Versuchung. Er hatte 700 vornehme Frauen, 300 Nebenfrauen und sie neigten sein Herz. Diese kurzen Worte waren die Folge. Wenn Salomo jetzt auf sein Leben zurückblickt, dann bewertet er seine Entscheidungen für falsche Liebe und er sagt, sie sind bitterer als der Tod. Er sagt, ich wäre lieber gestorben, als nochmal sowas zu machen. Er ist der Sünder, der sich gefangen nehmen ließ. Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt diesen Ausweg. Wer vor Gott angenehm ist, wird ihr entrinnen. Mit anderen Worten, den Trost nicht in seinen Künsten zu suchen. Einsamkeit ist real. Das kann keiner wegpredigen, das kann man nicht durch euphorischen Lobpreis wegsingen. Aber wahren Trost finden wir nicht in unseren Künsten, sondern bei dem Tröster Gott selbst. Gott gibt uns eine Antwort auf die Einsamkeit dieser Welt. Und diese Antwort ist wie jede Antwort auf jedes Problem, das wir haben, er selbst. Gott hat sich selbst gegeben. Und deswegen basiert die christliche Hoffnung das Evangelium nicht auf Glaubensgrundsätzen und Regenseinhaltung und irgendeiner Moral und irgendeinem richtigen Leben, sondern auf einer Person, Gott, die auf diese Welt in Jesus Christus kam. Und Gottes Trost ist er selbst. Jesus Christus kommt auf diese Welt und kennt Einsamkeit. Schauen wir uns das an. Jesus kennt Einsamkeit. Zunächst einmal verließ er die Gegenwart Gottes. Diese intime Gemeinschaft in Dreieinheit verlässt er, legte ab, was er hatte. Er verlässt auch dann später sein irdisches Zuhause und wird ein Wanderprediger, geht aus seiner Komfortzone raus. Seine ehemaligen Nachbarn wollen ihn später sogar töten, alleine. Er verließ seine Familie. Sie verstieß ihn. Am Ende wurde er vor seinen Freunden im Stich gelassen. Und am Kreuz hat er die größte Einsamkeit von allem, die Gottes Ferne durchmachen müssen. Und da heißt es, um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Und das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Jesus Christus sagt Gott, ich bin ein Gott der Einsamen. Denn ich habe Einsamkeit erlebt und ich habe Einsamkeit überwunden. Er sieht den einsamen Menschen und spricht zu ihm. Und so ist heute die Botschaft nicht eine Botschaft nur über die krasse Realität unserer Einsamkeit und die Auswegslosigkeit unserer eigenen Bemühungen, sondern es ist eine Predigt von der Liebe Gottes. Es ist eine Predigt vom Evangelium. Denn Jesus tröstet die Einsamen. Er kennt Einsamkeit und er tröstet sie. Er geht zu den Verlorenen. Hat er selbst gesagt. Lest nach, Lukas 19. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, was vereinsamt ist. Das bin ich gekommen, zu suchen. Jesus tröstet die Einsamen, indem er zu den Verlorenen geht. Jesus tröstet die Einsamen, indem er sich um die Alleingelassenen sorgt. Da war dieser eine Mann, 38 Jahre gelähmt, alleingelassen. Wir kennen die Geschichte am Teich. Jesus heilt ihn, gibt ihm seine Gesundheit wieder, ist ihm ein Gegenüber und Jesus begegnet ihn später noch einmal. Und das ist das Spannende. Hier war er unter Menschen am Teich, aber allein, in der Menge einsam. Jetzt ist er geheilt, er hat Jesus begegnet, er ist Jesus begegnet und er trifft ihn wieder inmitten des Tempels, unter Leuten, in Gemeinschaft mit anderen. Nicht mehr allein in der Menge. Jesus sorgt sich um die Alleingelassenen. Und dann ist er zum Vater gegangen. Und dann hat er gesagt, lieber Christ, jetzt du. Er verpflichtet uns zu Mitleid, zur Anteilnahme. Dass wir diese Liebe Christi praktisch an die Menschen bringen. Dass wir den Nächsten sehen. Und das haben Christen von Anfang an gemacht. Da gab es große Pandemien in den Römischen Reich. Das haben wir jetzt einige Male jetzt gerade aus gegebenem Anlass vor kurzem häufiger betrachtet. Da waren die Christen die Ersten, die reingegangen sind, die Letzten, die rausgegangen sind. Die ersten Krankenhäuser dieser Welt wurden von Christen gegründet. Diese Idee von Nächstenliebe, von Hilfe, das ist so tief drin. Das ist der Auftrag Christi. Das ist einfach nicht nur ein Extra. Das ist Jesus sein für die Menschen. Das ist gelebtes Evangelium. Jesus tröstet den Einsamen. Wie macht er das? Durch dich, der du den Trost kennst. Durch mich, der ich den Trost kenne. Und er zeigt uns einen Weg aus der Einsamkeit hinaus. Er zeigt dir und mir einen Weg aus der Einsamkeit hinaus. Er hat Dinge gegeben, Geschenke gemacht, mit denen wir aus unserer Einsamkeit herauskommen können. Und es beginnt mit den genialen Worten, mit denen Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat. Matthäus 28, 20. Kennen wir die letzten Worte von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium? Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Unabhängig von deinem Gefühl, unabhängig von deinem Umfeld, unabhängig davon, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du dich gerade heilig fühlst oder ob du dich gerade sündig fühlst. Sündig bist du immer und heilig bist du immer. Gott ist bei dir. Und er hat es gesagt, weil ihm die Macht gegeben ist, weil er die Macht hat, kann er das tun und will er das tun, weil er uns liebt. Seine Gegenwart, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist die Identität in Christus zu finden. Und das ist genau das, die Sehnsucht nach Verbindung, die die Menschen hier haben. Ich brauche irgendjemanden, der mit mir in Verbindung ist, damit ich auch ein bisschen mehr über mich selbst weiß, damit ich angenommen bin, gekannt bin, wie ich bin. Ja, und dann geht man diese Kompromisse ein und hängt sich an irgendeinen Menschen und dann ist der Schöpfer des Universums, das herrlichste Wesen, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der größte Herrscher überhaupt, der sagt, du bist mein Kind und wir tauschen das mit einem Menschen, mit einer Sache, mit Reichtum. Oh, ich bete, dass uns die Augen geöffnet werden für die Schönheit von Christus, von seiner Liebe, seiner Zuneigung, wenn er gesagt hat, du bist mein Kind, wir werden das nachher besingen. Ich bete, dass das für dich mehr wird als nur ein Lied, dass du verstehst, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist sein Kind. Das ist Jesus für dich. So ist Jesus heute. Der zweite Weg, den er aus der Einsamkeit senkt, ist Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde. Wir sollen Gemeinde sein. Leib Christi, Haupt, Braut. Das sind alles Begriffe, die, erst das Haupt der Braut. Das sind alles Begriffe, die Beziehungen beschreiben, nicht wahr? Wir sind Braut Christi, wir sind zueinander, füreinander. Ein Leib, das Lieben, das einander ertragen, trösten, ermahnen, helfen, vergeben. Die Bruderliebe bleibe, der zweitkürzeste Vers der Bibel. Der kürzeste ist, Jesus weinte. Der zweite ist das, die Bruderliebe bleibe. Das ist das, was uns ausmacht. Und der einsame Mensch, der darf in die Gemeinschaft der Heiligen kommen und Trost empfangen, dazugehören. Denn was dich qualifiziert, dazuzugehören, ist nicht, wer du bist, sondern an wen du glaubst. Glaubst du an Jesus, der alles für dich ist? Und das Dritte, das darf hier nicht vergessen werden, was auch der Prediger nutzt, als ist Gottes Geschenk. Und Gottes Geschenk, und so dürfen wir das sehen, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Und das ist nicht jedem gegeben, das ist für manche eine Sehnsucht, für manche ist das bald zu weit, um genau das zu leben, aber das muss der Vollständigkeit halber auch gesagt werden. Ja, der Mensch, der erste Mann war einsam und Gottes erster Lösungsansatz war eine Ehefrau. Besondere Gnade hat der Mensch, der Einsamkeit überwinden kann außerhalb der Ehe. Auch das ist möglich mit Christus, wir haben darüber gesprochen. Aber nimm das als Geschenk an, als Geschenk Gottes, um diese innere Not in dir selbst zu lindern. Gott liebt Ehe so sehr, dass er sagt, um uns zu erklären, wie Gemeinde und Jesus funktioniert, dass er das gleiche Bild gebraucht. Oder ist es andersrum? Er liebt sein Volk so sehr, dass er uns versucht hat zu verstehen, wie diese Liebe ist, indem er uns die Ehe gibt. Beide Richtungen, glaube ich, sind richtig. Das große Geschenk. Und so zeigt Jesus den Weg aus der Einsamkeit. Durch seine Gegenwart selbst. Durch seine Gemeinde. Und für einige von uns durch sein Geschenk. Und all das ist die Einladung zum Evangelium. Einsamkeit ist ein Symptom. Der Grund dafür ist die Sünde. Die Lösung ist das Kreuz. Der Weg für dich aus der Einsamkeit ist der Weg hin zum Kreuz. Besinne dich auf das Kreuz. Bekenne dich zu dem Kreuz. Und wenn du Jesus nicht kennst, bekehre dich zu Jesus Christus. Wir werden jetzt ein Lied singen, das darüber staunt. Wer bin ich, dass er kam und mich empfing, mich annahm? Der Weg aus der Einsamkeit ist, ich war verloren, er nahm mich an, weil er mich liebt. Ich bin sein Kind. Ich lade euch ein, das betend als Antwort zu singen.